hatte heute Nachmittag bereits angekündigt, dass ich mein Thema, das ich erst morgen behandeln wollte, bereits heute Abend durchziehen möchte, weil Bruder Kühl in Verbindung mit seinem Thema auch auf die Bedeutung des Gebetes hingewiesen hat. Wir können als glaubende Christen, als Glieder des Leibes Jesu Christi, vieles tun, in Gang setzen, bewirken. Und wenn man so in christlichen Kreisen die Aktivitäten sieht, dann wird deutlich, dass vieles heute arrangiert wird. Die Gebets- und Bibelstunden sind leider nicht die am besten besuchten. Das ist die Erfahrung, die ich bei mir in meinem Raum mache. Nur ein geringer Teil derer, die Glieder von Gemeinden sind, sind aktiv im Gebet dabei. Darum sagt doch der Apostel Paulus, darum soll man vor allen Dingen tun. Bitte, Gebet, Danksagung, Fürbitte. Wir wollen uns nun heute Abend mit Epheser 6 einmal befassen. Ich habe anhand einer Kassette gesehen, dass der Bruder Schumacher vor einigen Jahren hier auch darüber gesprochen hat. Aber ich bin der Meinung, dass eine Wiederholung dieses Themas durchaus gut ist. Und wenn ein anderer Bruder das auch nochmal darlegt, kommen sicher noch andere Akzente dazu, sodass eine gute Ergänzung sein wird. Ich lese also jetzt Epheser 6 von Vers 10 an. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei allem ergreifet den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ich lese doch noch zwei Verse dazu. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freudigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Ja, mit dieser Ermahnung, die der Apostel Paulus an die Philipper, an die Epheser richtet, möchte ich gleich auch die geistliche Aufforderung an Sie mitrichten, jetzt dafür zu beten, dass mir nun geschenkt werde, wie es der Apostel Paulus wünscht, wenn ich den Mund auftue, mit Freudigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Und auch diesen Teil, der mit Gebet zusammenhängt. Ich möchte doch noch mal kurz die Voraussetzungen, die ich heute Nachmittag genannt habe, anhand der Dreiteilung des Epheserbriefes darlegen. Denn zuletzt oder schließlich, sagt ja der Apostel Paulus, sollen wir in diesem geistlichen Kampf gerüstet sein, angetan mit der ganzen Waffenrüstung. Es wird klar, dass kleine Kindlein diesen Kampf nicht kämpfen können. Und wir müssen uns auch immer wieder fragen, ob wir dazu tüchtig sind, einen solchen Kampf des Gebetes, des Glaubens zu führen. Wenn Johannes von der Entwicklung des geistlichen Menschen spricht, unterscheidet er drei Stadien der Entwicklung: Kindheitsstadium, Jünglingsstadium und das Väterstadium. Und von den Jünglingen sagt er, die haben den Bösewicht überwunden. In Christus, stellungsmäßig, haben wir bereits auch alle Mächte, Gewalten unter den Füßen, aber in der Praxis bedeutet es, dass wir erst geistlich wachsen müssen, um auch jene Stellung, die uns von Gott geschenkt ist, mit unserer entsprechenden Verhaltensweise zu verbinden. So ist also der erste Teil des Epheserbriefs in den Kapiteln 1 bis 3 vom Inhalt her dazu gesetzt, uns zu zeigen, welche herrliche Stellung wir in Christus haben. Als Söhne Gottes, als Erben, dass wir mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt sind und bereits zur Rechten Gottes des Vaters sitzen. Und dieses Sitzen bedeutet, mit dem Christus auch den ganzen Kosmos schon unter den Füßen haben, bedeutet, dass wir Vollmacht haben, in Christus durch den Heiligen Geist zum Vater zu kommen. Und auch jenes Wort, was Bruder Buch vorgelesen hat, gehört mit in diesen Zusammenhang hinein, dass wir erleuchtete Herzensaugen bekommen, um in das Vaterherz zu schauen, um unsere gesamte Berufungsdimension zu erkennen und zu erfassen, um somit auch in der Kraft Gottes stehen zu können. In den Kapiteln 4, 5 und auch noch 6 am Anfang geht es nun um den Wandel. Nicht, dass wir allein diese herrliche Stellung von Ferne beziehen, sondern dass das, was Gott uns erworben hat, für uns nun auch bedeutet, das, was wir sind, nun zu werden. Evangelium bedeutet ja immer wieder, Christus hat uns erlöst, seine Fülle geschenkt, auf dass wir nun mit hineingenommen sind. Wir brauchen nicht in eigener Anstrengung und Leistung des alten Menschen das Ziel anzugehen. Und nun, wenn das geschehen ist, also in der rechten Weise die Stellung beziehen, sitzen, ruhen, dann wandeln, dann können wir stehen bzw. standhalten, den rechten geistlichen Kampf kämpfen. Natürlich ist es in der Praxis immer wieder so, dass diese drei Bereiche ineinander übergehen. Und nun wollen wir uns diesen Text ansehen und wollen die Ermahnung, die der Apostel Paulus ausspricht, beherzigen. Und ich darf Sie bitten, dass Sie innerlich das mal alles im Gebet mitbewegen, was der Apostel Paulus uns sagen will. Also nicht nur gedanklich aufnehmen, sondern mit dem Herzen bewegen und zugleich auch innerlich mitbeten. Werdet stark im Herrn und in der Macht und Kraft seiner Stärke. Das ist ein Befehl, eine Aufforderung. Wir sind nicht automatisch stark, sondern wir müssen immer wieder uns auf den Herrn konzentrieren, seine Möglichkeiten. Wir sind leider oft in uns schwach, nicht im Sinne der göttlichen Schwachheit, wie es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief meint. Das ist keine menschliche, sondern ist eine göttliche Schwachheit, die Schwachheit des Kreuzes. Hier nun sollen wir stark sein, in der Macht, seiner Stärke. Es gibt ja mehrere Ausdrücke im Griechischen, die das bezeugen. Drei sind wohl sehr bekannt. Dynamis, die Kraft. Dann Energeia, Energie. Der Begriff ist ja heute bei der Energieversorgung immer wieder in unserer Gesellschaft in verschiedensten Situationen präsent. Und schließlich Kratos, Herrschaft. Demokratie heißt Volksherrschaft, Kratos die Herrschaft. Gott möchte uns mit seiner Machtvollkommenheit ausrüsten. Liebe Geschwister, ich würde nicht wagen, hier vorn zu stehen, über dieses Thema zu reden, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mir auch seine Waffenrüstung anbietet, seine Macht und Kraft und Stärke, und ich muss sie auch in Anspruch nehmen. Warum sollen wir nun so ausgerüstet sein? Dann die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen, über die wir im Einzelnen dann noch etwas hören, weil wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern unser Kampf ist gegen die Listen oder Methoden, wie es eigentlich dem Urtext gemäß heißt, die Methoden des Teufels gerichtet. Wir haben gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt einzustehen. Das muss uns immer wieder deutlich werden, wenn wir in die gegenwärtige Welt hineinschauen und sie registrieren, wie sie ist. Wenn wir all die schaurigen Dinge in unserer Gesellschaft und auf unserem gesamten Erdenball immer wieder miterleben. Wir dürfen also als Glaubende von Gott erleuchtete Herzensaugen bekommen haben. Wir nehmen diesen Text ernst und sind solche, die jedes Wort der Schrift glauben, auch wenn die Leute meinen, wir wären auf der Gedankenebene des Mittelalters stehen geblieben. Und gerade weil die heutige, ach so wissenschaftlich aufgeklärte Welt meint, es gäbe keine Dämonen, keine unsichtbaren Mächte und Gewalten, wird sie verführt. All die New Age vertreten, wissen mehr darum. Nur die, die sich Christen nennen, leider viele, viele, rechnen nicht mehr mit der Macht und Kraft auch dieser unsichtbaren Welt. Wir glauben nicht an sie, aber wir rechnen damit. Wir glauben an Jesus Christus, der diese Mächte und Gewalten überwunden hat. Das ist etwas Wunderbares. So werden hier drei Gruppen von Finsternismächten und Gewalten beschrieben. Und zwar sind es einmal diese Obrigkeiten, die Fürstentümer, die Herrschaftsgewalt ausüben. Es sind die Mächte, die über den Völkern herrschen, und ich bin der Meinung, weil wir das vom Buch Daniel her wissen, dass jedes Volk einen Beherrscher in der unsichtbaren Welt hat. Daniel musste 3 Wochen beten, bis der Fürst Israels kam und ihm Antwort gab, weil der Fürst von Persien ihn aufgehalten hatte. Rechnen Sie auch damit, dass der Fürst von Persien heute eine große Gewalt und Macht hat? Wenn wir nur das Wort Khomeini hören und das, was hinter dieser Richtung steht, fanatischer Islam, dann wissen wir, dass dahinter Mächte stehen. Und dieser Allah ist ein solcher Fürst, der auch über Religion steht. Es sind die Mächte und Gewalten, die dann für Kriege verantwortlich sind, die für Naturkatastrophen stehen. Es sind die Mächte, Fürstentümer, die in diesem All eine gewaltige Macht haben, aber nur so weit gehen können, als unser himmlisches Haupt es zulässt. Unser Gott sitzt im Regimente und unser Herr ist bereits auch der Herr über diese Mächte, Fürstentümer und Gewalten. Das dürfen wir immer wieder wissen. Nichts geschieht ohne den Willen und die Zulassung Gottes auch in unserem Leben. Das sollen wir uns immer wieder sagen lassen. Jene Weltbeherrscher haben Macht, aber sie sind für die Gläubigen nicht die Autoritäten. Wir müssen sie immer wieder mit einkalkulieren. Wir aber sind versetzt aus dem Machtbereich des Fürsten dieser Welt hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe nach Kolosser Kapitel 1. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die verantwortlich ist für Ideologien, für die New Age-Bewegung heute, für Verführungen. Wir müssen einfach damit rechnen, dass die Menschen, die heute verführt werden, inspiriert werden, manipuliert werden, nicht aus eigenen Denkkräften heraus solche Projektionen entwickeln. Darum, wenn dieses New Age, dieses neue Zeitalter eingeläutet wird, müssen wir wissen, dass der Fürst dieser Welt dahinter steht, der diejenigen, die nicht schriftgemäß glauben, inspiriert und verführt. Und das Schlimme ist eben, dass viele, die sich auch christlich nennen, sich das Gedankengut dieser New Age-Bewegung aneignen. Es gibt sicher da Grenzgebiete, aber wir müssen vorsichtig sein und hier prüfen, sehr wohl prüfen. Und hier will ich nur das ergänzen, was Bruder Kühl sagte. Nicht alle Wunder sind ja von Gott. Und auch der Anstattchristus nach 2. Thessalonicher 2 kann Wunder durchführen und damit die Menschheit verführen. Ich glaube an die Wunder Gottes. Aber das entscheidende Kriterium ist das Kreuz, die Erlösung in Christus Jesus. Selbst der Name Jesu im Zusammenhang mit Wundern ist noch nicht ein letzter Beweis für Göttlichkeit. Es gibt auch eine sogenannte weiße Magie. Darum immer wieder Vorsicht, Vorsicht im Hinblick auf Verurteilen, aber auch im Hinblick auf alles annehmen, was aus der jenseitigen Welt kommt. Denn der Herr sagt ja auch, dass viele falsche Propheten kommen werden, um zu verführen. Darum ist uns aufgegeben, zu prüfen, sicher das Gute zu behalten. Wir sollen nicht in eigener Weise kritisieren. Das steht uns nicht an. Und dann gibt es diese dritte untere Dämonengruppe. Diese Gruppe, die für all die Perversitäten, die schrecklichen Dinge zuständig sind, wenn da Menschen in Drogenabhängigkeiten geraten, in sexuell kaum fassbare Aktivitäten, die heute überall in unserer Gesellschaft öffentlich dargestellt, propagiert werden. Es sind auch jene Mächte, das sage ich, die für bestimmte Seuchen, sprich AIDS, verantwortlich sind. Und sehen Sie, wenn da mal jemand wagt zu sagen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Sünde und dieser speziellen Seuche, dann sollen Sie mal erleben, wie selbst sogenannte fromme Christen auf die Barrikaden gehen. Ich bekam jetzt eine kirchliche Zeitschrift in die Hand und da wurde ein Pastor interviewt, der sich mit AIDS-Kranken befasst und der den Betreffenden interviewte, ich kenne ihn, fragte, wie sehen Sie denn das Problem? Es wird ja behauptet, dass AIDS eine Strafe Gottes sei. Ganz entrüstet antwortet dieser Pastor, nein, unser Gott ist ein Gott der Liebe. Tja. Sehen Sie, wie diese Liebe in falscher Weise gar nicht im Sinne der Schrifterkenntnis weitergegeben wird. Das ist auch erschreckend. Es ist eben der liebe Gott, der alles unter den Teppich kehrt, und um es so salopp zu sagen, oder der beide Augen zudrückt. Das ist dieser Gott eben nicht. Er ist derselbe wie damals, heute und auch in Ewigkeit. Nur durch Christus Jesus darf die Sünde gottgemäß gerichtet werden, ins Licht gestellt werden. Das müssen wir also sehen. Ich könnte jetzt noch manches auflisten, will es aber nicht tun. Und es ist jetzt die Frage, ob wir auch mit jenen Kräften unsichtbarer Art, mit jenen Fürsten, Obrigkeiten, Mächten, Gewalten, mit den Geistern der Bosheit immer wieder rechnen. Wir müssen es tun. Wir brauchen auch als Gesamtgemeinde die Gabe der Unterscheidung der Geister. Denn wenn wir sie nicht haben, besteht eben die große Gefahr, ich will es nochmal sagen, dass wir entweder alles, was an Wundern geschieht, abtun, oder dass wir in falscher Weise auch alles, was an übernatürlichen Erscheinungen und Wundern geschieht, annehmen. Und beides ist nicht in Ordnung. Auf diesem Hintergrund nun jetzt die Ermahnung des Apostels Paulus, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Sie wird uns hier beschrieben, es sind im Wesentlichen Abwehrwaffen und nur das Schwert des Geistes ist eine Angriffswaffe. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, wenn wir einen Teil auslassen, sind wir verwundbar, so wie Siegfried oder die antiken Helden. Gott möchte nicht, dass wir verwundbar sein, sondern dass wir die Waffenrüstung anlegen, wie sie uns hier beschrieben wird, damit wir diesen geistlichen Kampf bestehen können. Und zwar wird hier gesagt, dass wir an dem bösen Tage widerstehen können. Wir leben in diesem bösen Tage. Er wird enden mit der Nacht. Die Finsternis ist weit vorangeschritten. Wir haben von Bruder Kühl heute Nachmittag etwas über 1. Thessalonicher 5 gehört, wo eindeutig im Sinne der Gegenüberstellung beschrieben wird, dass die einen aus der Finsternis sind, wir Kinder des Lichts. Die anderen der Nacht angehören, wir aber des Tages wandeln. Die einen schlafen, wir aber wach sind und die anderen wiederum trunken sind und wir nüchtern sein sollen. Es gibt da nur diese klaren, durch eine Trennlinie hervorgerufenen Alternativen. Zuerst also nun, damit wir bestehen können und alles wohl ausrichten können, das Feld behalten können, anlegen zuerst an den Lenden den Gurt der Wahrheit. Wenn man die antike Waffenrüstung kennt, dann weiß man, dass es hier ein Gurt war, der alle anderen Teile der Waffenrüstung zusammenhielt. Es war ein Kampf ohne dieses Stück kaum möglich. Was ist nun die Wahrheit? Da sagen viele, wir müssen aber aufrichtig sein. Sicher, aber das reicht nicht aus. Unsere Wahrheitsbestrebungen, unsere menschliche Wahrheit ist nicht dieses Teil der Waffenrüstung. Wir benötigen die göttliche Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist wird uns in die ganze Wahrheit einführen. Und der Jesus sagt in der Abschiedsrede, dass er sich heiligt für die Seinen, und das Wort Gottes die Wahrheit ist. In dieser Heiligung, in der ganzen Hingabe erfahren wir wiederum die Wahrheit. Oder noch eine andere Stelle, ich weiß jetzt nicht, wo sie steht, die heißt, das ist die Wahrheit, dass wir abgelegt haben, den alten Menschen. Nur auf dieser Basis erfahren wir den Teil der Waffenrüstung, der uns kampfestüchtig macht und erhält. Also nicht nur ein bisschen Aufrichtigkeit, kein moralischer Anstand, sondern die gottgemäße Wahrheit. Und ich will nochmal sagen, es gehört dazu, dass wir auch mit diesen vorhin beschriebenen drei Mächtegruppen der unsichtbaren Welt rechnen. Das tun viele doch gar nicht mehr. Wir werden es nachher noch hören. Ich will es an einem Beispiel schon mal demonstrieren. Sind wir der Meinung, wenn wir ganz plötzlich in der Gedankenwelt irgendeinen Gedankenblitz haben, dass das vom Feind kommen kann? Es kann passieren, dass Sie jetzt hier sitzen und durch die Gedanken abgelenkt werden und der Feind steckt dahinter. Wir müssen also damit rechnen und uns immer wieder wappnen. Oder wenn der Feind uns oft auch körperlich oder seelisch attackiert. Und darum gibt es einfach auch manche Bereiche, die die Medizin nicht beherrschen kann. Es ist auch so, dass die Krankheiten und Seuchen nicht aus der Welt geschafft worden sind. Sehen Sie, wir müssen auch den Dingen mal ins Auge sehen, dass der Jesus Christus Dämonen austrieb, auch Krankheitsgeister austrieb. Das wird ja oft gar nicht mehr für wahr gehalten und auch gar nicht dieser Kampf gegen solche Mächte und Gewalten praktiziert. Hiob ist doch ein Beweis dafür, dass er vom Satan geschlagen wurde. Ich habe jetzt mit meinem Sohn, der in der Psychiatrie im Augenblick tätig ist, ein Gespräch gehabt. Er sieht viele Dinge eben anders. Und ich sage hier und da in einzelnen Fällen, wie er sie mir beschrieben hat, ich habe den Eindruck, dass da andere Mächte und Gewalten dahinter stehen. Rechnen wir damit, dann können wir auch diesen Kampf geistlich führen. Sicher ist das nicht immer der Fall, aber wir müssen dafür offen sein, weil die Bibel das darstellt. Die Wahrheit muss also schriftgemäß erkannt und bezeugt werden. Und nur, ich will es noch einmal sagen, der Heilige Geist kann uns das immer wieder aufschließen und diese Wahrheit ins Licht bringen. Zweite Abwehrwaffe, Panzer der Gerechtigkeit. Weil Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns starb und uns erlöst hat, weil er auferweckt wurde durch die Kraft des Vaters, nun zu Rechten Gottes sitzt, auch als hoher Priester und uns vertritt. Deswegen dürfen wir, wie es auch der Heilige Geist uns bezeugt, damit rechnen, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Wenn der Heilige Geist uns zeigt, was Sünde ist, dann offenbart er uns auch die Gerechtigkeit. Es ist nicht nur eine Rechtfertigung, sondern nach Römer Kapitel 8 auch die Gerechtigkeit, die in uns erfüllt werden soll. Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfüllt in uns und durch uns realisiert wird. Diese Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wenn wir diesen Panzer tragen, stehen wir nicht in uns selbst, sondern dürfen froh und getrost sein. Christi Blut deckt uns. Wir dürfen in der Gemeinschaft des Lichtes wandeln und in diesem Lichte dürfen wir von unserem erhöhten Herrn her gottgemäße Kraft und Herrlichkeit erfahren. Diese Gerechtigkeit brauchen wir immer wieder und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch da viele Gemeinden und Gemeinschaften nicht mehr in der lebendigen Verbindung mit dem großen Gott stehen, weil das Gerechtigkeitsproblem nicht schriftgemäß gelöst ist. Wie oft kommen Sünden vor, die nicht bereinigt sind? Ich habe jetzt vor kurzem noch ein seelsorgerliches Gespräch auch mit jemandem gehabt, der schon längere Zeit sich für Jesus entschieden hat, auch zu unserem Hausgeist kommt und wo nun eine okkulte Sache bekannt wurde. Da wurde auch experimentiert, so dass zwei Menschen mit zwei Fingern eine schwergewichtige Person hochgehoben haben. Und das will man dann wiederum wissenschaftlich erklären. Levitation ist eindeutig Okkultismus und Spiritismus. Das muss ins Licht gestellt werden. Gott deckt nicht zu, wenn wir nicht zuvor auch aufdecken. Das will uns immer wieder dieses Wort sagen. Und wir sollten uns prüfen, wenn wir nicht im Kampf des Glaubens bestehen können, ob wir noch unbereinigte Dinge haben. Es geht nicht darum, dass wir unnötig in der Vergangenheit kramen, wie es die Psychologen oder die Psychotherapeuten oft tun. Es geht darum, dass wir gottgemäß ins Licht hineintreten, um so den Panzer der Gerechtigkeit ständig tragen zu können. Dann können wir nicht verwundet werden. Dritter Bereich, er wird hier so beschrieben, die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, nämlich beschuht an den Füßen, gestiefelt zu sein. Ist klar? Ein Krieger konnte barfüßig keinen Kampf bestehen. Man kann sich nicht bewegen. Es ist nun eigenartig, dass hier das als Waffenrüstung genommen wird, dass wir das Evangelium des Friedens darstellen und verkündigen sollen. Also wenn wir das versäumen, sind wir dort verwundbar, verletzlich. Das Evangelium des Friedens ist genau das Gegenteil von dem, was nämlich in der Endzeit durch falsche Apostel und Propheten, Politiker, auch New Age Leute verkündigt wird, nämlich Friede und Sicherheit im weitesten Sinne politisch. Das sind ja die Bestrebungen der heutigen Zeit, die wir überall im politischen, gesellschaftlichen Raum vorfinden, dass man schon Frieden schaffen möchte. Und ich bin überzeugt, dass auf der weiten Welt mehr Menschen in diesem Sinne Gorbatschow akzeptieren als unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Sicher wollen wir froh sein, wenn die Waffenarsenale abgebaut werden, wenn auch im politischen Raum einiges zur Ruhe kommt. Aber wir dürfen wissen, dass das nicht das Programm Gottes für diese Zeit ist. Gerade im Zusammenhang mit jener Endzeitdarstellung aus 1. Thessalonicher 5, wir haben schon oft hier darüber gesprochen, ist wichtig zu beobachten, wenn die Menschen sagen Friede und Sicherheit. Wenn wir aber das Evangelium des Friedens verkündigen, dann muss das Kreuz Jesu Christi im Mittelpunkt stehen, weil am Kreuz auf Golgatha der Herr Frieden gemacht hat. Und nur wer weiß, dass er von Natur aus in der Rebellion steht, nämlich im Kampf gegen Gott, und dort zur Ruhe kommt und kapituliert, der wird den Frieden Gottes erfahren und wird dann auch das Evangelium des Friedens verkündigen können. Und das müssen wir zunächst mal darstellen. Denn es gibt heute viele junge Menschen, die gerne auf die Straße gehen, demonstrieren, aber in der Familie nicht für Frieden und Ordnung sorgen. Es ist immer gut, für andere Bereiche in der Welt auf die Straße zu gehen. Für das, was in Südafrika passiert oder wo immer auf unserem Globus, aber zu Hause mal den Frieden zu praktizieren, das fällt schwer, denn da muss man ja auch sein Ich oft dran geben. Möchten wir solche sein, die diesen Frieden Gottes immer wieder darstellen, ihn verkündigen? Und dies muss gesagt werden, der Friede Gottes ist immer höher als alle Vernunft. Und der Gott des Friedens, der wird uns durch und durch heiligen. Und wo das der Fall ist, da hat das Evangelium Raum, hat das Evangelium ein klares Ziel. Und wir wissen am Ende dieses Äons, es werden nur wenige sein. Ich darf das, was Bruder Kühl ansprach, auch nochmal unterstützen. Es werden keine Massenbewegungen jetzt wohl für die Leibesgemeinde zuständig sein. Denn da ist wichtig, dass wir die Abrahamslinie verfolgen, ehe die Katastrophe kommt. Wird nochmal das Angebot an Einzelne ergehen, an die Gerechten, an Lot und seine Familie. Aber das Gros der Menschheit wird nicht darauf hören. Und es wird auch nur wenige Gerechte geben, die dann diesen Ruf wahrnehmen, geht heraus aus jener dem Tode, dem Untergang geweihten Welt. Im weitesten Sinne können wir sagen, flieht aus Babel. Seid nicht teilhaftig der Werke dieser Finsternis. Insofern haben wir dann eine Aufgabe, das Evangelium des Friedens darzustellen. Es ist auch keine gesetzliche Verkündigung, du sollst, du musst, sondern das Heilsangebot in Christus Jesus sollte den Menschen gesagt werden, die für die echte Gnade offen sind, weil sie sich als verlorene Sünder empfinden. Vierte Abwehrwaffe. Wir sollen den Schild des Glaubens nehmen. Schild des Glaubens. Eigentlich heißt es der Langschild des Glaubens, hinter dem wir uns so vor den Waffen des Feindes, vor allen Dingen auch den Pfeilen, schützen können, dass wir geborgen sind. Die feurigen Pfeile des Satans werden ständig auf die Gemeinde abgeschossen. Gerade dann, wenn Menschen zum Kampf antreten und bereit sind, den Glaubenskampf zu führen, versucht der Feind immer wieder, die Gemeinde lahmzulegen. Es war interessant, jetzt bei uns im Hauskreis, noch nicht passiert, während wir im Gebet waren, klingelte dauernd dort das Telefon. Gerade da. Die Frau des Hauses musste immer wieder zum Telefon gehen. Ich hätte einmal gedacht, lasst mal klingeln. Jetzt ist das Gebet dran. Kennen Sie das nicht auch? Wenn Sie sich zum Gebet rüsten, kommen allerlei Gedanken, die uns ablenken wollen. Kommt irgendwas dazwischen, weil das vor allen Dingen notwendig ist. Darum sollen wir den Schild des Glaubens nehmen. In rechter Weise gewappnet sein. Dieser Glaube ist nicht eigene Anstrengung. Letztlich ist der Glaube Jesu Christi selbst. Er, der uns den Glauben vorgelebt hat, der Anfänger des Glaubens und auch Vollender des Glaubens. Er, der uns führen will von dem Glauben an Jesus, so dass wir dann glauben in den Jesus Christus hinein und dass immer mehr der Glaube Jesu Christi uns selbst beherrscht. Wir brauchen diesen Glauben, sonst kommen wir in der Endzeit nicht durch. Wie viel Verführung! Das Erschütternde ist ja, wenn man im 2. Thessalonicher Brief liest, dass viele Menschen nachher der Lüge glauben und sie meinen, das sei die Wahrheit. Wie viele Lügenapostel, die mit einer Gewissheit, einer Überzeugung ihren sogenannten Glauben vertreten. Hat sich das nicht auch schon gewundert? Nicht nur bei den Zeugen Jehovas. Das hängt damit zusammen, dass Lüge und Wahrheit gemischt wird. Und gerade am Ende dieser Tage ist das die große Gefahr. Nur durch den Schild des Glaubens können wir geborgen sein, können wir sicher sein, können wir wissen, Jesus Christus lebt. Er hat uns frei gemacht. Er ist der, der uns bewahrt. Er ist der, der uns wie in einer Feste behütet. Und wenn wir da die Psalmen lesen, da gibt es so viele wunderbare Bilder, die uns zeigen, wie die Gemeinde Gottes im Glauben stehen kann. Darum sollen wir den Schild des Glaubens anlegen. Aber auch, und das ist die 5. Abwehrwaffe, den Helm des Heils. Eigenartig, warum steht das da nochmal, den Helm des Heils? Der Kopf ist ja ein wichtiger Teil. Es können schon viele Organe amputiert werden, auch ersetzt werden. Gott sei Dank noch nicht der Kopf. Wir wissen, dass dieser Kopf allerdings auch sehr, sehr wichtig ist, weil sich dort die Sinnesorgane konzentrieren. Und der Feind hat es immer wieder auch darauf abgesehen. Was heißt denn, den Helm des Heils aufzusetzen? Damit ist nicht gemeint der Glaube im Sinne der Rechtfertigung durch Jesus Christus. Nicht der Anfangsglaube. Sondern hier ist wichtig, und das meine ich im Zusammenhang mit 1. Thessalonicher 5, Vers 9, dass wir errettet werden vor dem Zorn. Hier geht es darum, dass die Gemeinde der Endzeit Stellung bezieht und wissen darf, der Arge tastet hier nicht an. Wir kommen nicht in das Gericht, auch nicht in die Endgerichte hier. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern unsere Errettung ist unsere Entrückung hin zu ihm. Und zwar zum Haupte hin. Und darum müssen wir hauptesorientiert sein und müssen unser Haupt auch durch den Helm des Heils anziehen. Wir sollen angetan sein, heißt es auch in 1. Thessalonicher Kapitel 5, mit dem Panzer des Glaubens und dem Helm zur Errettung droben, dem Helm des Heils. Und Sie merken, dass hier Heil im umfassenden Sinne gemeint ist. Gott hat nicht nur Heil für unser Innerstes, für den Geist, sondern wir dürfen im weiteren Sinne auch immer wieder das Heil Gottes nehmen, soweit der Herr uns das aufschließt. Es werden heute so viele Bücher angeboten, Heil für die Seele, auch im christlichen Lager. Und wenn man genau hinguckt, ist es eine Methode der Welt, psychologische Methoden, die so ein bisschen fromm verbrämt werden. Wir sind in Christus geheilt. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wenn wir dieses Heil immer wieder nehmen und im Glauben mit dem Herrn und seiner umgestalteten Kraft rechnen, dann dürfen wir wissen, ist auch uns Heil geschenkt worden. Und darum müssen wir diesen Helm aufziehen und immer wieder fester binden. Wir stehen nicht unter der Macht des Fürsten dieser Welt, nicht unter dem Zorne Gottes, denn unser Herr und Gott und Heiland hat uns erlöst. Und wenn er kommt, dann wird deutlich, dass das, was die Vereinigung von Haupt und Gliedern bedeutet, nur das Ergebnis unseres Wandels im Himmel ist. Darum sollen wir auch unseren Blick immer wieder aufwärts richten. Nach Philipper Kapitel 3 ist unser Wandel, unser Bürgertum, unsere Politik dort oben. Und bis dahin muss eigentlich unser Blick immer wieder richten, sollten wir gewappnet sein durch jenen Helm des Heils, dass wir nicht dort verletzt werden. Denn eine Schussverletzung am Kopf ist eben doch sehr, sehr gefährlich. Gott bietet uns dieses ganze Heil in wunderbarer Weise an. Dessen dürfen wir uns rühmen, dessen dürfen wir uns freuen. Ehre sei dem Namen Gottes. Und nun die Angriffswaffe, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Hier steht nicht, dass jene Angriffswaffe das Wort Gottes ist. Sondern hier geht es darum, dass wir erkennen, dass das Schwert des Geistes, also des Heiligen Geistes, in Verbindung mit dem Wort Gottes die Waffe ist. Wissen Sie, dass das eine ganz besondere Bedeutung hat? Liebe Geschwister, ich meine, dass wir manchmal das Wort Gottes anführen, auch in diesem Sinne, um eine Angriffswaffe zu benutzen, aber das Wort allein richtet nichts aus. Warum? Weil das Wort nur Buchstabenwort ist und nicht in Verbindung mit dem Geist benutzt wird. Wenn aber der Heilige Geist das Wort Gottes benutzt und durch den Heiligen Geist wir ein Wort Gottes haben können, dann brechen wir ein in den Machtbereich des Feindes. Und darum konnte Israel unter der Führung Gottes, des Jehova Gottes im Alten Testament, das Land einnehmen. Darum musste der Josua immer auf den Vater Gott schauen. Wir wissen, dass dieser Jehova der Niedrigste Jesus Christus ist, und in Jesus Christus wird auch dieser Gott Vater schon im Alten Bunde mit angesprochen. Und als vor Ai Josua das nicht tat, wurde Israel geschlagen. Also nicht nur eine globale Verheißung im Sinne eines allgemeinen Segens vermag, etwas auszurichten, sondern wir benötigen das spezielle Wort durch den Heiligen Geist in Verbindung mit dem geschriebenen Wort uns vermittelt. Und hier muss Logos und Rhema zusammengesehen werden. Rhema ist dann ein spezielles Wort. Und da können dann auch Menschen frei werden. Besessene freigemacht werden, Gebundene gelöst werden, kann auch Licht in die Finsternis hineingehen. Möchte Gott uns das immer mehr schenken, dass wir hier auch diese Vollmacht des Geistes benutzen, um lösen zu können. Und insofern verstehe ich das Anliegen von Brüder Kühl generell, und deswegen habe ich diesen Text auch heute aufgegriffen, dass wir hier die ganze Waffenrüstung Gottes nehmen und nicht auch schuldig werden. Nach einem Abenddienst hatten wir hier vorne noch ein kleines Gespräch, und da ging es auch um bestimmte Gruppen, die heute vielleicht übers Ziel hinausschießen. Dann meinte ein Bruder, und ich denke, das sollten wir uns sagen lassen, aber was dort passiert, zumindest von der Anstrengung her, in solchen Kreisen ist dies, dass die oft stundenlang fasten und ringen um Menschen, die frei werden sollen. Frage, ob wir das tun. Wir können es nicht in eigener Weise praktizieren. Aber Gott möchte, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet sein Wort erkennen und dann auch gottgemäß aktiv werden und handeln. Möchten wir dieses Schwert des Geistes nehmen, welches ist das Wort Gottes, das Ganze aber auch in die Zeit hinein ein ganz spezielles. Männer Gottes haben das immer wieder praktiziert, die lebendige Gemeinde hat das erlebt, dass Menschen frei wurden, erlöst wurden von Satans Bindungen und aus Satans Banden heraus. Dieses Schwert des Geistes müssen wir immer wieder erkennen. Es ist das zweischneidige Schwert, welches zunächst bei uns erstmal scheidet zwischen Geist und Seele, ehe wir dieses Schwert des Geistes dann auch bei anderen einsetzen können. Lassen Sie mich das zum Schluss in Verbindung mit dieser Waffenrüstung nochmal sagen. Nur insoweit wir selbst wirklich Gelöste und Erlöste sind, nur insoweit der Heilige Geist uns hat von unserem seelischen Sein freimachen können, können wir anderen helfen. Wir führen als Gemeinde, Gemeinschaft andere nur so weit, als wir im Licht und in der Vollmacht Gottes wandeln. Da geht es nicht primär um Erkenntnisse in dem Sinne des Wissens allein, sondern da geht es um gottgemäße Vollmacht. Und diese Frage müssen wir uns alle immer wieder stellen. Sind wir so gelöst, geschieden von uns, dass wir in der Kraft dieses Geistes auch da, wo es nötig ist, helfen können? Es geht nicht um die spektakulären Dinge, die wir heute auch leider überall sehen, sondern es geht darum, dass die Gemeinde den Auftrag in der Stille erfüllt, Menschen aus Satans Banden herauszulösen, Gebundene frei zu machen. Denn die Gemeinde, die Auswahl aus den Nationen. Das Entscheidende ist, dass Menschen hineingeboren werden in das Reich Gottes, Glieder am Leib Jesu Christi werden, wirklich neues Leben bekommen. Dazu ist das Schwert des Geistes nötig. Und nun zum Schluss, Vers 18 und 19. Deswegen, weil Kampf unsere Bestimmung ist, nun mit dieser Waffenrüstung auch handeln. Einiges habe ich schon angesprochen, aber was nützt nun ein Krieger, wenn er die ganze Waffenrüstung angelegt hat und er kommt nicht zum Einsatz? Wie geschieht der Einsatz? Hier nur in Verbindung mit dem Gebet. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich denke, dass wir hier alle Buße zu tun haben. Ich schließe mich mit ein. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und da merken wir wiederum, dass nur da, wo der Heilige Geist die Herrschaft hat und nach Römer 6 der Geist uns innerlich bewegen kann, da sind wir in der Lage, den Auftrag Gottes auszuführen. Eine kleine Korrektur möchte ich noch anbringen, in dem Sinne, wer etwas tiefer gelauscht hat, wird es verstanden haben. Bruder Kühl sprach von einem Beten im Geist und einem Beten im Verstand. Es gibt nämlich ganz bestimmte Kreise, ich weiß noch nicht, ob er es so gemeint hat, aber ich möchte es doch mal hier einflechten, die unter dem Beten im Geist nur verstehen das Sprachengebet oder das Zungengebet. Wenn dem so wäre, dann würden in den Jahrhunderten der Vergangenheit und auch heute viele gar nicht im Geist beten können. Und dann wären wahrscheinlich hier unter uns viele nicht in der Lage, dieses Gebet im Geist, wie es hier gefordert ist, auch im Sinne des Flehens durchzuführen. Ich muss sagen, das finde ich nirgendwo in der Schrift. Das sicher Sprachengebete sein können, das ist schriftgemäß, aber das wäre eine einseitige Auslegung. Obwohl der Herr Jesus in einer fremden Sprache zum Vater geredet hat, steht nichts davon da. Ich bin überzeugt, dass er im Geiste gebetet hat. Und lassen Sie mich dies aussagen, auch Johannes spricht überhaupt nichts in dem Sinne von einem Sprachengebet. Und er war doch der, der am Herzen Jesu lag. Auch Petrus übrigens nicht in den Briefen, Jakobus nicht, Judas nicht, Paulus im ersten Korintherbrief. Wenn wir den Vater anbeten, sollen wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist entscheidend. Wenn der Heilige Geist innerlich mich erfüllt, sein Wort lebendig macht und ich kann zu ihm beten, bete ich im Geist. Darf ich von mir aus sagen. Ich habe auch Antworten erfahren. Habe Konsequenzen erlebt, Resultate gesehen, dass das noch mehr der Fall sein muss, ja. Dass es so sein kann, will ich nicht in Abrede stellen, aber das ausschließlich so zu sehen, ist nicht schriftgemäß. Denn wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn Christus in uns lebt, wie wunderbar. Denken Sie doch nur mal an einige Christen, die in Vollmacht gebetet haben, Watchman Nee. Oder dieser Beter John Hyde, die haben alle nicht in Sprachen gebetet, weil ich deren Lebensbilder kenne. Ausgelöst haben sie Erweckungen, Man muss das einfach nüchtern und schriftgemäß sehen. Möchten wir aber auch zu einem Flehen kommen, sagen Sie, kennen Sie das? Zum 5-Minuten-Gebet am Tisch oder in Verbindung nur mit der Losung, in der Regel bringt es nicht viel. Ich darf von mir sagen, ich bin in der letzten Zeit sehr oft, auch durch manche körperlichen Anfechtungen, Stunden auch in der Nacht oft im Gebet gewesen, weil der Geist Gottes mich gedrängt hat. Wachen, beten. Und zwar mit der Zielrichtung, dass das Wort Gottes laufe, und zwar das Geheimnis des Christus verkündigt wird, das Geheimnis des Evangeliums für die Gruppe, die erwählt ist vor Grundlegung der Welt, die herausgerufen wird. Es gibt heute, denke ich, auch noch ein Evangelium nebenbei. Gab es ja auch in der ersten Christenheit. Ein anderes Evangelium kann auch verkündigt werden, nach Galater Kapitel 1, Vers 7 und 9. Engel vom Himmel vermögen, Gesetzesengel, auch ein Evangelium zu verkündigen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch in dieser Zeit geschieht. Darum müssen wir prüfen und sollten immer wieder uns fragen, beten wir in dem Sinne, dass die Gemeinde, die Herausgerufene, fertig wird? Sehen Sie, das, was Joel sagt, im Hinblick auf den ausgegossenen Geist in Verbindung mit Träumen und Visionen, das ist sicher eine andere Linie, die in Verbindung mit Israel ihre Berechtigung hat. Aber sagen Sie mal, sind Sie der Meinung, dass Träume, Visionen, die Bilder aus diesem Kosmos präsentieren, in der Lage sind, das Vaterherz Gottes zu erschließen? Das kann man nur mit inneren Herzensaugen sehen, denn dazu ist kein Bild in der Lage, das zu erschließen. Sicher kann Gott durch Träume und Visionen hier und da führen, aber wir müssen immer wieder den rechten Ort und den rechten Stellenwert sehen. Und dazu sollen wir ständig wachen. Liebe Geschwister, das ist meine Bitte, dass wir hier das beherzigen. Es gibt oft Schläfrigkeit. Sicher, das kann natürliche Ursachen haben. Aber wenn wir die Tage über, wo jetzt Weihnachten war, wirklich uns auf den Herrn konzentriert haben und gewacht und gebetet haben, dann können wir hier auch diese Botschaft verstehen und können auch zuhören. Dann bewegt uns das auch innerlich. Wachet, sagt der Herr Jesus im Hinblick auf sein Kommen. Wachet und betet, sagt der Apostel Paulus. Es steht an vielen Stellen. Denn die von der Nacht, haben wir ja gehört, die schlafen. Ich kann als Kind Gottes schlafen. Ich würde das nochmal wiederholen, was unser Bruder Kühn sagt. Die Jungfrauen in dem Gleichnis schliefen ein, alle ein. Das ist nun kein Bild für die Gemeinde, aber auch Gemeindeglieder können einschlafen. Ich bin der Meinung, wenn man nur einmal in der Woche in der Gemeinschaft das Wort Gottes hört und ansonsten sich nicht darum kümmert, ist man eingeschlafen. Ich will also ein paar Dinge nennen. Wenn man am Tage mehr in der Zeitung liest, den Fernseher anstellt, als im Gebet steht, ist man am Schlafen. Ich sage das bewusst, aus aller Liebe heraus. Wenn ich mich am Tage mehr sorgen muss, als den Blick nach oben richte, besteht die Gefahr, dass ich einschlafen kann. Wenn mich das Irdische, das Diesseitige mehr packt, als die Sorge um die Gemeinde, das Reich Gottes, stehe ich in der Gefahr einzuschlafen. Darum heißt es hier, sollen wir beten, alle Zeit, sollen mit allem anhalten und flehen für alle Heiligen einstehen. Ich habe jetzt auch, als mich Verwandte anriefen, die sagten, wir beten jeden Tag für euch, geschämt, dass ich das für die nicht so tue. Und oft werde ich beschämt. Gewiss nun, ich kenne viele, viele Menschen und weiß nicht immer, jeden Einzelnen auch mit Namen so zu nennen, wenn ich die vielen Dienste so betrachte. Kann auch nicht für jeden Einzelnen beten, andere aber beten für mich und ich bin dankbar dafür. Und anstatt Prediger oder Wortdiener zu kritisieren, sollten wir einstehen im Gebet. Wir versündigen uns sonst. Jede Gemeinde hat den Prediger, den sie verdient hat, oder? Ich bin der Meinung, ja. Darum sollten alle dafür eintreten im Gebet. Sicher, meine Frau und ich kommen auch manchmal bedrückt von einer Bibelstunde. Wenn wir erlebt haben, nur Milchspeise, immer wieder dieselbe Sache, dadurch wird die Gemeinde nicht auferbaut. Aber wir müssen beten, immer wieder dafür einstehen. Und möchte Gott uns das schenken, dass wir so diesen Dienst erkennen, mit Gebet und Flehen und da im Geiste stehen und wachen. Nur der Heilige Geist kann uns ständig so lebendig halten. Darum sollen wir offen sein für ihn, sein Wirken, für das Gebet. Möchte Gott, und ich rechne damit, so Frucht wirken von dieser Stunde. Ich fasse nochmal zusammen. Voraussetzung für diesen Dienst ist, in der Herrlichkeit mit Christus sitzen, unsere Stellung. Dass wir dann auch wandeln, immer wieder im Geist, um so diesen Kampf auszuführen und durchzuführen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich habe Ihnen einige Beispiele genannt, wie diese Mächte und Gewalten in die Zeit hier hinein regieren. Deswegen die ganze Waffenrüstung anlegen mit den 5 Abwehrwaffen und der 1 Angriffswaffe. Und im Gebet stehen, damit wir das Feld behalten. Das Feld, was der Herr für uns erworben hat. Das Land Kanaan, möchte ich sagen, was der Herr für uns bereit hat. Nicht darüber hinausgehen, aber auch nicht zu kurz kommen. Israel blieb dahinter zurück und hatte die Philister auf dem Nacken sitzen. Darum ist wichtig, dass wir mit dem Gebet auch die Feinde besiegen, damit wir nicht wieder geschlagen werden an der falschen Stelle. Wir haben eine Verantwortung, gerade in dieser Endzeit, und ich rechne damit, dass der Herr uns diesen Dienst hier aufträgt. Amen.